Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Heute mit einer Sonderfolge, denn letzte Woche waren Olaf und Martin vom Orcast sowie meine Wenigkeit bei Radio T in Chemnitz und da haben wir live Radio gemacht. Das war eine echt schöne Sache, weil Radio T hat da so einen Radio T Club, das ist so ein Saal in seinen Räumen und da standen Stühle, da war eine Bühne und da hat zuerst die Diana ihren Adventskalender, den Adventskalender der Hörnixe präsentiert. Das sind so kleine Hörspiele, die dann jeden Tag im Advent so um 19.30 Uhr war es, glaube ich, laufen werden. Und Olaf, Martin und ich haben dann von 19 bis 20 Uhr über Do's und Don'ts beim Hörspiel diskutiert und da auch Ausschnitte präsentiert und das Publikum hat mitgemacht. Es war eine echt schöne Veranstaltung und es war auch mal schön wieder so diese alte Zeit zu erleben, wo Radio tatsächlich noch live gemacht wurde mit Publikum. Also ja, die hat wahrscheinlich niemand von uns live erlebt, diese Zeit, weil das war in den 20er Jahren, in den 1920er Jahren. Aber ich kann es mir gut vorstellen, wie damals die Stimmung war. Das ist was ganz anderes, als wenn man da alleine im Studio sitzt und da seine Sendung moderiert. Das hat eine ganz andere Qualität. Und ja, wenn wieder so eine Veranstaltung ist und ihr in Chemnitz seid, dann schaut unbedingt mal da vorbei, weil das hat schon was für sich, so Live-Radio machen zu erleben. Aber ich quackel hier schon wieder rum. Jetzt geht's los mit der Sendung, die ich von Radio T übernehmen durfte. Vielen Dank dafür und euch viel Spaß damit.
Willkommen zurück hier auf Radio T. Mein Name ist Diana Hainbucher und ich begrüße euch zur nächsten Sendung. Und die nächste Sendung heißt, man könnte jetzt sagen, schnöde Radio T live. Das wäre echt ziemlich schnöde. Keine Ahnung. Hat die Sendung einen Namen?
Wir haben sie ganz prosaisch genannt. Diskussionsrunde für Do's und Don'ts im Hörspiel mit einem Jahresrückblick. Ist das nicht ein toller Titel?
Das ist ein toller Titel. Also wir hören hier Radio T live in einem Radiospezial die Do's und Don'ts im Hörspiel und ein Jahresrückblick
auf die Hörspiel
Landschaft 2024. Jetzt hätte ich fast 25 gesagt, ist ja fast vorbei. Nee, in Zukunft könnt ihr nicht schauen.
Ein wenig.
Ein bisschen, doch.
Ja, ein bisschen können wir es tatsächlich. Ja. Wir sind sehr gut.
Das ist, ich staune. Okay, also wir haben jetzt hier auf der Bühne, wir sind nämlich live. Und wenn ihr da draußen vor dem Radioempfangsgerät sitzt und denkt, oh, die sind live und man kann da vorbeikommen, dann kommt doch einfach vorbei, nämlich zu uns ins Radio auf der Mühlenstraße 94. Wir sitzen im Musikkombinat und unten an der Klingel steht ganz typisch Radio T. Dort könnt ihr klingeln und dann kommt ihr auch bei uns rein. Genau. Und dann würde ich jetzt übergeben an diese drei Herren mit den Namen Thomas, Martin und Olaf. The stage is yours. Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, mein Name ist Thomas Kirsche und bei mir sind Olaf von der Heid und Martin Stelzle. Und ich glaube, Olaf, fang einfach mal an, dich vorzustellen und vor allen Dingen auch, warum wir überhaupt hier sitzen, also was uns dazu berechtigt.
Okay, ich muss dann Martin natürlich auch noch ein bisschen übrig lassen. Also mein Name ist Olaf, ich bin mache eine Hörspielseite seit einigen Jahren und bin irgendwann über Martin gestolpert und seit 12 Jahren machen wir gemeinsam einen Hörspiel-Podcast und sprechen mehrmals monatlich über Hörspiele und deswegen sind wir irgendwie hier zusammengerasselt mit dir dann auch irgendwann. Du
Korrekt.
Bist ja auch ein Hörspiel-Podcaster und deswegen sind wir jetzt hier.
Ja. Martin, willst du noch was sagen
kurz? Bin ich jetzt dran? Ja, Olaf hat natürlich alles vorweggenommen. Ja.
Sorry.
Ist okay, ich verstehe
das schon. Man
kennt
es nicht anders.
Ja. Ich könnte vielleicht bei mir noch sagen, dass ich nebenher ein bisschen Hörspielmusik gemacht habe und dadurch auch ins Machen vielleicht so ein bisschen zumindest mit reingerutscht bin, über den Kai Schwind, den vielleicht der eine oder andere kennt, der für die 3 Fragezeichen-Live-Touren verantwortlich ist, und über ihn durfte ich dann auch für ein größeres Projekt dann mal Musik machen für ein Hörspiel und konnte da quasi einmal über den Tellerrand auch blicken und eben nicht nur von außen drauf, und das war total spannend und hat richtig gefetzt. Und den Orcast, den gibt es immer noch. Wir feiern die 150. Sendung tatsächlich punktgenau. Das ist eine absolute Punktlandung. Und ja,
danke. Dankeschön.
Dankeschön. 13 Jahre und kein Ende.
Ja, und wer den Orcast nicht kennt, da ist es wirklich so, sie besprechen jeden Monat, jede Woche alle Hörspiele, die in diesem Monat neu rauskommen.
Alle. Wir haben auch wirklich alle gehört.
Alles. Ja. Alles. Also es ist unvorstellbar, was die beiden da an Hörspielen wegrotzen. Das ist einfach der Hammer.
Wegrotzen? Im wahrsten Sinne ist es gut getroffen, ja.
Ja, ich bin nicht ganz so fleißig wie die beiden. Mein Name ist Thomas Kirsche und ich mache seit 2 Jahren, ein bisschen mehr, einen Podcast, der heißt Der Hörspielkritiker. Und während Olaf und Martin sich auch mit der ganzen kommerziellen Szene auseinandersetzen, also von 3 Fragezeichen über Tausende von Sherlock Holmes Sachen bis hin zu irgendwelchen Perry Roden oder was es da alles so gibt, konzentriere ich mich tatsächlich nur auf ARD-Produktion, also die man auch in der ARD-Audiothek hören kann, einfach aus dem Grund, weil ich denke, wir alle bezahlen Rundfunkbeitrag, und warum soll man das nicht nutzen und diese geilen Hörspiele, die es in der ARD-Audiothek gibt, einfach anhören. Und ich gucke so ein bisschen, was mir persönlich gefällt, und picke das raus und stelle es dann vor in diesem Podcast. Also eine echte Nische in der Nische. Aber es macht mir Spaß, und ja, und da haben wir uns praktisch über diesen Podcast haben wir uns auch zusammengefunden, weil irgendwann hat Olaf gemerkt, oh, da gibt es jetzt noch jemanden, der über Hörspiele spricht. Schreibt
ihn
mal
an. Der
das
gut macht. Das war der Grund.
Ja, ich habe immer das Gefühl, ich stammel immer nur irgendwas rum. Also,
nee, das bin ich, da verwechselst du das jetzt.
Genau. Wie sind wir denn eigentlich, warum sind wir Hörspielfans? Habt ihr noch so ein Erweckungserlebnis? Hattet ihr da sowas?
Ich könnte meine Hörspiel-Vita erzählen. Das dauert zwar sehr lang. Nein, ganz kurz. Also bei mir war es so, ich bin mit 3 Fragezeichen groß geworden, wie viele wahrscheinlich auch. Bin dann erst im Studium tatsächlich, hat sich dann so eine Welt geöffnet, weil ich jemanden kennengelernt habe, der so eine Art Hörspielclub in Eichstätt in Bayern hatte. Und der mir dann gesagt hat, ja, da gibt es noch andere Sachen. Parallel dazu hat sich leider das Internet für mich eröffnet. Und das war so eine Landslide dann. Und dann bin ich dann bei den Hörspielfreunden in dieses tolle Forum damals reingekommen. Und da wurde halt wirklich auch alles besprochen, mit einer Emotionalität besprochen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Das war großartig und furchtbar zugleich. Man ist sich quasi, also virtuell, fast an die Gurgel gegangen, wenn man anderer Meinung war. Aber man hat sich wirklich intensiv mit Hörspielen auseinandergesetzt. Und da hat es bei mir richtig geknallt. Das fand ich super. Und als ich dann nach Kiel gekommen bin, habe ich beim Campusradio eine kleine Sendung machen dürfen. Campusradio Kiel damals. Das hieß Knallbunt, und das hat Olaf auch ganz gut gefallen. Der meinte, es wäre eigentlich zu schade, wenn das quasi nur im Campusradio laufen würde. Hat das dann auf seine Seite geholt, und da ist der Orcast dann draußen standen. Und seitdem diskutieren wir da über Hörspiele. Ja.
Aha. Genau, bei mir war es eine ähnliche Vita. Also ich komme auch von den Kassetten, bin also auch ein Kassettenkind, und habe dann auch diese typische Phase gehabt, dann mit irgendwann 15 ist das alles uncool, und habe mir dann aber die Nische geöffnet, dass ich so das Radiohörspiel dann für mich entdeckt hatte und das so ein bisschen als Methadonprogramm genommen habe, um dann mein Erwachsenwerden da so ein bisschen trotzdem noch mit Hörspiel zu begleiten. Und irgendwann bin ich dann auch, als das Internet für mich sich dann geöffnet hat, auch in dieses besagte böse Hörspielforum der Hörspielfreunde geraten. Und und den Rest hat Martin ja schon erzählt.
Ja. Genau. Und bei mir war es so, also ich habe tatsächlich mit Hörspiel-Schallplatten angefangen. DDR-Sozialisierte kennen vielleicht noch Schneiderinchen, Pitti Platsch und Moppi oder Abenteuer im Märchenwald mit Herrn Fuchs. Und das waren so meine ersten Hörspielplatten, die ich dann auch, wir hatten dann zu Hause 5 oder 6 Stück und die konnte ich dann eben auch alle auswendig, weil ich die eben dann jeden Tag mehrmals gehört habe oder nach der Schule nach Hause gekommen und so bin ich zum Hörspiel gekommen, das waren so die ersten Eindrücke. Und dann später war ich bei Radio Blau, Hörspielredaktion, zusammen mit einer Bekannten gemacht und da haben wir Hörspiele produziert oder von Leuten, die irgendwelche gemacht haben, haben wir vorgestellt dort und da habe ich auch ganz viele Hörspiele gemacht und ich mache auch jetzt immer noch Hörspiele, auch mit Kindern zusammen in Schulen und so. Das ist auch ein Riesenspaß und ja, und da hat man dann natürlich auch so, bilde ich mir ein, so einen gewissen Einblick in das Genre und deswegen habe ich mich dann einfach zum Kritiker berufen gefühlt und kritisiere jetzt Hörspiele so. Gut, aber was vielleicht viele wissen oder vielleicht auch viele nicht, das Hörspiel ist dieses Jahr tatsächlich 100 Jahre alt geworden. Das heißt, im Oktober 1924 lief das erste deutsche Hörspiel im... Ja, Olaf, du weißt da mehr dazu.
Ja, das war ein Frankfurter Sender und die hatten dann Zauberei auf dem Sender, hieß das Stück dann auch. Dann quasi live mit Protagonisten, die auch ihre eigenen Rollen sprachen. Also es ging dann auch tatsächlich in diesem Hörspiel um ja, den Sendebetrieb, die ein Hörspiel senden wollten und alle Beteiligten waren dann auch die, die die Rollen vorgesehen haben. Also der Rundfunkdirektor sprach mit, ein Musiker aus dem Ensemble, die Sekretärin, die haben sich alle selbst gespielt und dann gab es halt einen Zauberer, der für diese besagte Zauberei auf dem Sender verantwortlich war. Und da gibt es so eine kleine Diskrepanz, weil das Hörspiel soll angeblich 90 Minuten lang sein, aber der Text dazu reicht gerade mal für 18 Minuten und da hat man dann noch ein schönes Mysterium zu diesem Hörspiel, dass keiner weiß, was in diesen fehlenden Minuten passiert ist.
Und das Interessante an diesem Hörspiel ist eben auch, dass es nicht so war, wie man sich vielleicht vorstellt, dass die ersten Hörspiele einfach nur aufgenommene Theaterstücke sind, sondern das war schon mit dem allerersten Hörspiel, es war ein eigenes Genre, es hatte eigene Gesetze, eigene Prinzipien, man hat mit Toneffekten gearbeitet, mit verzerrter Musik damals schon, also wirklich sehr faszinierend und ja, also wer Lust hat, es gibt eine Version aus den 60er Jahren, glaube ich, 63, ich weiß nicht genau.
Nee, gibt's? 74.
74,
55,
ja. Ja, kann man auf der ARD Audiothek, aktuell kann man die da hören, da gibt es sowieso einen sehr guten Podcast, 100 Jahre Hörspiel, 100 aus 100 heißt der und da werden sozusagen ja, man kann sagen, aus jedem Jahr so die wichtigsten oder das wichtigste Hörspiel so vorgestellt. Also wer sich so ein bisschen für Hörspielgeschichte interessiert und was da alles überhaupt möglich ist, dann dieses 100 aus 100 ist sehr empfehlenswert. Wobei die beiden Moderatoren, man hat das Gefühl, die sind nicht so gut informiert.
Ja, kommt auf die Folge an. Bei den Hörspielen habe ich auch das Gefühl, dass es auf die Folgen ankommt. Also manchmal ist die Auswahl merkwürdig. Bei manchen voll ins Schwarze getroffen. Also wir hatten da auch... bei dir eine Sendung, wo es drüber ging und da war ein ganz tolles DDR-Radio-Hörspiel, von dem ich vorher auch noch nie was gehört hatte. Das war ganz toll und also wirklich Perlen dabei.
Absolut. Ja, wirklich echte Perlen und wie gesagt, bei den Moderatoren weiß man manchmal nicht, haben sie es überhaupt wirklich gehört oder haben sie jetzt einfach nur was erzählt, aber egal. Wir
Klappentext gelesen.
Ja, genau. Wir sind ja, wie gesagt, im 100 Jahre Hörspieljahr und da ist es auch interessant, dass gerade zum 100-jährigen Jubiläum die ARD ihren Hörspielpreis abgeschafft hat, was natürlich auch irgendwie so ein Zeichen ist fürs Hörspiel. Wie geht es jetzt weiter damit? Aber Olaf, du kannst auch noch ein bisschen mehr zu sagen, gerade mit
diesem. Ja, also diese Abschaffung hat damit zu tun, dass aufgrund dieser Programmreform, die jetzt angestoßen wird in der ARD und man versucht, ein paar Synergieeffekte zu schaffen, man legt Hörspielredaktionen nicht direkt zusammen, aber man versucht gemeinsam jetzt die Hörspiele zu erarbeiten beziehungsweise eine gemeinsame Planung deutschlandweit zu machen und das quasi so auf ein paar Sendeplätze zu reduzieren. Und damit einherging dann halt die Begründung, naja, man braucht ja dann keinen Hörspielpreis, weil es ja keine Konkurrenz mehr unter den Sendern gibt.
Das ist natürlich vorgeschoben. Der Hörspielpreis war so gedacht nach dem Motto, die einzelnen ARD-Sender sollen miteinander konkurrieren und wer das beste
Hörspiel macht. Ja, es war halt so, dass jeder ein Hörspiel jedes Jahr eingereicht hatte und man hatte dann eben jetzt am Schluss auch noch das Schweizer Radio und den österreichischen Rundfunk dabei, aber
noch also
eine richtige Konkurrenzveranstaltung war das ja eigentlich nie, sondern es ging ja mehr um die Hörspielmacher, die ja auch in der Regel freie Hörspielmacher sind, die dann für die Sender Hörspiele inszeniert haben, geschrieben haben und da war der Wettbewerb unter den Machern und die sind ja nach wie vor divers und hängen nicht so zusammen, wie die ARD das so sieht.
Ja. Also ist es jedenfalls ein merkwürdiges Zeichen zum 100-jährigen Jubiläum gewesen. Aber gehen wir mal weg davon. Wir haben uns jetzt überlegt, also euer Orcast ist ja auch, also euer Podcast, der Orcast ist ja vor allen Dingen auch damals eine Orientierung gewesen, weil, können vielleicht einige nicht mehr wissen, aber es war so, früher musste man einfach eine Hörspiel-CD, Platte, Kassette kaufen. Und da war natürlich die Frage, welche kaufe ich jetzt, weil gebe ich jetzt 10, 8 D-Mark, Euro jetzt für diese Folge aus oder nicht, lohnt sich das? Und da war ja natürlich euer Podcast eine gute Orientierung. Aber heute ist es ja, ja, heute streamen wir die Dinger und wir haben uns gefragt, jetzt Frage ans Publikum, gibt es überhaupt noch Leute, die wirklich im Radio das Hörspiel hören? Mal Arm hoch. Eins, zwei.
Doch, ach echt? Ein paar.
Also ihr setzt euch tatsächlich noch hin und macht's Radio an. Okay, cool. Wie sieht's bei euch aus?
Selten tatsächlich, also dass ich linear höre, das ist dann eher so, dass man vielleicht eher mal zufällig drüber fällt, dass tatsächlich das Radio gerade läuft, wenn einmal ein Radiohörspiel läuft, oder dass es halt was Besonderes gibt. Das letzte war zum Beispiel der Staffelstart von Bastian Pastewkas Kein Mucks-Serie, mhm. Der macht einen Podcast für die ARD, wo er alte Radioschrullen, alte Kriminalhörspiele hauptsächlich der verschiedenen Rundfunksender vorstellt. Und da gibt es jetzt eine neue Staffel und die haben beim WDR haben die eine gemeinsame Sendung gemacht mit noch einem Bastian Bender. Und die haben ein altes Rätsel-Kriminalhörspiel vorgestellt aus den 60er Jahren. Das gab es damals noch, also dass der Zuhörer animiert wurde, bei einem rätselhaften Fall mitzuraten. Dann gab es eine musikalische Pause und in der Zeit wurde dann ja, die Lösung dann vorbereitet und das hat man dann jetzt nochmal wiederholt und da war ich dann tatsächlich mal live dabei. Also sonst ist es tatsächlich bei mir auch eher selten, weil es jetzt auch halt so ist, dass tatsächlich alles weitestgehend im Netz verfügbar ist und man kann es halt hören, wann man möchte, ja.
Das Martin? Problem ist auch, dass es ja vorher schon verfügbar ist, ne? Also von den Radiosendern ganz klar, die Anweisung ist, dass es zuerst in der ARD-Audiothek hörbar ist. Und das halt vielen dann einfach auch den Stecker zieht. Ne? Und dann kriegt man auf einen Schlag, also wie man kennt das ja von den Serien im Fernsehen auch, dass dann auf einen Schlag wirklich alles da ist, alles hörbar ist, alles gebinged wird. Und man dann nicht mehr diese Sehnsucht, würde ich es jetzt mal nennen, hat, wenn man eine Folge gesehen hat, von mir aus mit Cliffhanger, dass man dann darauf hinfiebert, wie die nächste Folge sein wird. Nein, die ist dann schon da, dann kann man gleich weiterhören. Ja, und das ist halt zu selten, finde ich auch, dass das dadurch so ein bisschen zerstört wird, tatsächlich. Diese Sehnsucht nach dem nächsten Teil, sage ich jetzt mal.
Ja, diese Vorfreude auf auf den neuen Teil oder jetzt im Hörspiel, also ein einzelnes Hörspiel, wo man sich sehr drauf freut. Also ich freue mich jetzt auf das neue Dunja Anassus-Hörspiel, den Hund begraben. Ja. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Das kommt, glaube ich, erst morgen raus. Also ich bin ganz üblich.
Das ist Vorfreude.
Das ist Vorfreude, genau. Aber ich werde es wahrscheinlich auch im Stream hören. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wann es im Radio läuft.
Montagabend 20 Uhr.
Ja, das ist der Mann, der immer alles weiß. Er hat den kompletten Hörspielkalender im Kopf. Genau. Das ist ja auch, also wenn wir hier über Hörspiele sprechen, wir drei, also ich spreche vor allen Dingen eben über die Radiohörspiele, ihr sehr viel über kommerzielle Hörspiele. Hier bei Radio T laufen natürlich sehr viel Hörspiele aus der freien Szene. Das ist ja auch immer so wichtig, so ein bisschen diese Unterscheidung zu treffen, weil da gibt es ja, also gerade bei kommerziellen Hörspielen, die müssen halt damit Geld verdienen. Bei der ARD, die müssen sich halt darum kümmern, dass die eingeschaltet werden, diese Hörspiele, abgerufen werden. Und in der freien Szene, da hat man, glaube ich, glücklicherweise so die meiste Art, seine Kreativität auszuleben, was wir jetzt auch bei diesem Adventskalender-Hörspielen gehört haben. Da war ja alles Mögliche mit dabei. Also jetzt allein schon bei diesem kleinen Ausschnitt. Und das ist eben auch so das Wunderbare an der freien Szene, dass da wirklich so viel möglich ist, weil es gerade beim kommerziellen Hörspiel nicht so möglich ist. Und da habt ihr auch einiges zu sagen. Vielleicht erzählt mal ein bisschen mehr Martin, weil Olaf hat jetzt schon echt viel erzählt.
Sagen, ja. Also wir sind ja auch damals gestartet mit dem Orcast. Das waren noch Zeiten, also wir sind ja aus dem Forum gekommen, wo viele im Forum halt wirklich nur kommerzielle Hörspiele gehört haben. Und wir dann gedacht haben, ja, es ist ja eigentlich zu schade, wenn man sich auf das beschränkt, weil da ist ja so viel mehr da. Eben diese drei Säulen, freie Szene, kommerzielles Hörspiel und Radiohörspiel. Und wir haben halt damals versucht, dieses so ein bisschen unversöhnliche Publikum, was damals zumindest geherrscht hat, da gab es wirklich so eine Lagerbildung, das so ein bisschen zusammenzubringen, indem wir halt alles, möglichst alles vorstellen, also ne, zeitlich begrenzt, der Tag hat nur 24 Stunden, aber wir haben halt...
Ich unterbreche dich mal, weil das geht jetzt in eine andere Richtung. Ich wollte auf, wir haben nämlich schon vorher durchgesprochen, was wir besprechen, und ich muss ihn jetzt aufs richtige gleich bringen, wegen Streaming, Quantität, Qualität.
Ja, und genau, und beim kommerziellen Hörspiel, also wir haben ja einen kleinen Jahresrückblick, wenn ich so das Jahr 24 überblicke und mir die kommerziellen Sachen angucke, fällt mir schon auf, also auch in den letzten Jahren, dass dadurch, dass durch das Streaming deutlich mehr Input da ist, also es kommen unglaublich viele Hörspiele täglich raus. Dass da, also im Gros schon für mich der Eindruck da ist, dass da die Qualität schon gelitten hat. Klar liegt dahinter ein kommerzieller Druck, also je mehr man natürlich veröffentlicht, umso mehr Geld verdient man dadurch, gerade beim Streamen ist es halt so, aber also gefühlt ist da schon manchmal so ein bisschen der Schlendrian drin, im Sinne von, dass man sich jetzt beim Inszenieren vielleicht nicht so aufs Detail fokussiert oder halt so einige Szenen dann einfach mal so durchschreibt. Und umso schöner ist es dann aber und umso mehr fällt es dann aber auf, wenn was Originelles raussticht. Und da gibt es so ein paar Label, die ich allen nur ans Herz legen kann, die eigentlich fast immer dafür sorgen, dass ich mich freue, wenn da was rauskommt. Das ist zum Beispiel der Ohrenkneifer, die viele Karl-May-Vertonungen machen. Ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass ich nochmal gerne Karl-May-Hörspiele höre. Vom Ohrenkneifer auf jeden Fall. Dann gibt es das Label Titania Medien, die... Toujours seit, oh, wie lange gibt es Titania schon? Weit über 20 Jahre. Wirklich sehr stetig auf einem unglaublich hohen Level ganz tolle Inszenierungen bringen. Das Gruselkabinett oder sogar die Sherlock Holmes Serie von Titania finde ich absolut empfehlenswert. Dann gab es zuletzt vom Buchfunk Lovely Rita, ist ja auch ein kommerzielles Hörspiel, was sehr rausgestochen ist. Dann finde ich es immer noch ganz amüsant, John Sinclair gibt es ja auch schon seit sehr langer Zeit und ja, hat ja sehr viele Hörspiele schon auf dem Buckel, dass man sich auch bei John Sinclair, das hängt an den Machern, glaube ich, immer noch sehr viel Mühe gibt, tatsächlich aus Skripten, die jetzt nicht unbedingt die absolute Hochkultur sind, dass man das quasi dann trotzdem versucht, viel mit Augenzwinkern, viel mit Tüfteleien versucht, einfach bei der Inszenierung da einfach ein bisschen an den Schräubchen zu drehen und da wirklich ganz tolle Szenen dann einfach zaubert. Und ich denke, ja, da hat sich jemand Mühe gegeben, da hat jemand nachgedacht, da hat jemand übers Medium nachgedacht. Und wenn sowas dann ist und das sticht dann eben dolle raus und das, sowas freut mich dann einfach sehr. Genau, wenn dann sowas mal dazwischen ist. Wir hätten Hörbeispiele dazu.
Genau. Tatsächlich. Welches soll ich denn jetzt nehmen?
Ich würde mal mit dem ersten anfangen. Kurz zur Einsortierung. Ich habe mir es ein bisschen notiert.
Zum Thema Xen.
Genau, es ist das Thema Xen, was mir doch
also sehr... Also Xen, das ist, wenn zwei Leute sich im Hörspiel unterhalten. Meistens denkt man ja, die stehen dann zusammen in der Kabine und nehmen das zusammen auf. Aber es ist oft nicht so. Oft wird nur einer aufgenommen und dann der andere. Und dann Xt man die halt zusammen. Und das kann man eben gut machen oder man kann es schlecht machen.
Ja, also ich würde es jetzt nicht verteufeln. Ne? Also
Nicht verteufeln wollte ich es auch.
Also ich habe ein Beispiel aus der Serie Oscar Wilde und Mycroft Holmes rausgebuddelt. Wir können einfach rein. Ja, ich sage einfach mal erstmal nichts dazu. Ne?
Hilfe! Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Ich saß doch gerade noch in meiner Kutsche.
Schauen Sie mir tief in die Augen, Lord Duncan.
Nein, etwas war mit Ihren Augen.
Wenn Sie mir tief in die Augen schauen, dann werden Sie es herausfinden.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Bitte, warum halten Sie mich gefangen? Ich habe Ihnen doch nichts getan. Lassen Sie mich gehen. Das muss alles ein Missverständnis sein.
Sie brauchen mir nur in die Augen zu schauen, und alle Missverständnisse werden sich klären. All Ihre Zweifel und Ängste werden sich in Luft auflösen.
Ich habe zuletzt in Ihre Augen geblickt. Dann reißt meine Erinnerung ab.
Es wird Ihnen helfen, wenn Sie mir erneut in die Augen schauen. Ganz bestimmt.
Gut, ich werde mal an dieser Stelle pausieren. Ja. Wir wissen jetzt, er soll ihr tief in die Augen schauen.
Ja, ganz tief in die Augen schauen. Theodora Sachs hat Lord Duncan festgenommen und will ihn Gehirn manipulieren, wie man ja gehört hat. Aber was ich halt nicht höre, ist irgendeine Form der Bedrängnis, irgendeine Form der Aufregung oder der Erregung. Es ist halt nebeneinander gestellt. Also für mich hört sich das halt wirklich nach geixt an. Es ist geixt, sprich, die Stimmen sind halt nebeneinander, gehen nicht wirklich aufeinander ein. Es sind zum Beispiel keine Überschneidungen, was das Ganze halt, also finde ich, ziemlich blutleer macht. Ja. Ich habe ein Gegenbeispiel, das ist das Beispiel 2, wie man es anders machen kann.
Und hätte uns der Meierling-Fall nicht derart in Atem gehalten und mit Beschlag belegt, was uns somit sehr wohltuend von ihrer Cousine ferngehalten hat, dann wäre damals in Wien garantiert noch ein weiterer Todesfall zu beklagen gewesen.
Gut möglich.
Aber was sagen Sie denn da, meine Herren?
Ist doch wahr.
Die arme Marjorie. Sie hat es, weiß Gott, nicht leicht im Leben. Und sie ist so eine gute Seele.
Na ja.
Doch.
Hören Sie mal, Watson.
Ja? Was steht in dem Telegramm aus Wien?
Bitte auf schnellstem Wege herkommen. Mein Sohn ist verschwunden. Vermutlich entführt. Graf Schönburg.
Himmel, ein verschwundener Grafensohn. Wie schrecklich.
Ist das Telegramm von Graf Friedrich Schönburg?
Von eben demselben.
Ach, Sie beide kennen diesen Grafen also?
Allerdings.
Oh. Okay, so viel dazu.
Ja.
Und da hört man es ja, Sie fallen sich gegenseitig so ein bisschen ins Wort, so wie ich jetzt dich gerade
geixt habe. Das lebt, das ist dynamisch. Ja. Das kann man sich vorstellen, dass das also, lebt im Sinne von, das klingt echt. Das klingt authentisch, ja. Und bei Titania wissen wir halt, da, die sprechen quasi die Gegenparts, die Regie, und das hört man einfach. Da wird wirklich auf einem Level dann, also das ist auch geixt, aber da wird halt auf einem Level agiert und
es wirkt, als ob sie alle zusammen in einem Raum sind, in dieser Kutsche, was glaube ich, oder was auch immer das da war.
Ist in der Baker Street, aber
ja,
ist,
okay,
und draußen ist
draußen, Gewitter. Ja, also und das wirkt eben wirklich lebendig, als ob sie zusammen wären und nicht wie dieser Dracula, der die ganze Zeit der Frau in die Augen da gucken soll oder was auch immer das.
Schau mir in die Augen.
Ja, ich mach's jetzt. Ja. Genau.
Ja, also wie gesagt, ich möchte das nicht schlecht reden per se, weil dieses Maritim-Universum, wo wir da gerade reingehört haben, das ist auch der absolute Wahnsinn. Da gibt es mittlerweile über 200 Folgen aus 8 verschiedenen Serien oder mittlerweile sind es, glaube ich, sogar noch mehr, wo verschiedene Autoren an einer Riesengeschichte von verschiedenen Ecken basteln. Also das ist schon irre. Dafür Hut ab, aber halt das Hörspielerlebnis selber, also von meiner Seite aus zumindest, ich bin da nicht drin, ich bin da außen vor, ich höre zu und denke, ja, okay.
Also so als kleiner heißer Tipp, wenn man ein Hörspiel aufnimmt und man nimmt die Leute einzeln auf, dann versuchen immer diese Lebendigkeit des Dialogs zu bewahren. Am besten so, dass man als Regisseur, Regisseurin einfach mit dem Schauspieler das reinspricht und dann einfach nochmal genau entgegengesetzt macht.
Ja.
So als heißer Tipp für alle, die jetzt was machen wollen. Und da ist ja auch, wir hatten ja auch noch...
Zum Thema Erzähler. Erzähler im Hörspiel ist ja auch immer so ein Ding. So ein heißes Eisen, soll man Erzähler einsetzen? Also ich bin eher ein Fan von lieber weglassen und versuchen, das über Geräusche zu lösen, weil man kann sehr gut über Geräusche auch erzählen. Man muss es nur dem Publikum zutrauen. Und das fehlt mir auch oft, dieser Mut der Menschen, die das inszenieren, dem Hörer zuzutrauen, dass er das hört, was gerade passiert. Und stattdessen ist es oft so, dass das dann einfach erzählt wird und dann so ein überflüssiger Erzähler, also meiner Meinung nach zumindest überflüssiger Erzähler kommt, da hätte ich auch ein Beispiel.
Edgar Wallace hier.
Genau, das ist der Edgar Wallace.
Okay. Ein weiteres Mal beschleunigte Glenda ihren Schritt und schwor sich insgeheim, nie wieder diese Abkürzung nach Hause zu wählen. Bald glaubte sie schon, die gedämpften Geräusche von Autos zu hören. Ergriffen zwei Hände nach ihrem Hals. Zerrten das Mädchen vom Gehsteig herunter in eine dunkle Nische hinein. Jetzt blickte Glenda dem Angreifer direkt in die Augen. Die Kälte darin erschreckte sich zu Tode. Es war der Mann von vorhin, der wie ein Teufel zu lächeln begann und seine Überlegenheit genoss. Glenda wusste, dass sie in dieser Nacht sterben würde.
Bitte! Bitte! Bitte nicht! Ich bin schwanger.
Ich weiß, Glenda. Genau deswegen bin ich hier.
Was?
Ihre Augen weiteten sich. Der Mann kannte ihren Namen. Sie war kein Zufallsopfer eines perversen Triebtäters. Er hatte sie gezielt ausgewählt. Denn das Gedanken überschlugen sich. Ihr Herr.
Ja, per se eigentlich gar keine so schlechte Szene, finde ich. Persönlich wieder, ne? Meinung. Aber vielfach kann man den streichen, meiner Meinung nach. Also wenn man dem Zuhörer einfach zutraut, dass der hört, was für Geräusche da kommen. Also mit dem...
Mit den Schritten würde ich jetzt
mit
sagen.
Mit den Schritten, am Anfang. Die Schritte beschleunigen sich.
Schneller, langsame Schritte in schnellere Schritte.
Er hört die Autos und
ja,
so weiter.
Dann hört man die Autos. Das muss man nicht alles sagen, man hört es ja. Deswegen heißt es ja Hörspiel und nicht Krieg-Erzählspiel.
Ja. Obwohl es der Erzähler eigentlich ganz gut macht, aber naja. Also ja. es geht wirklich auch ohne, finde ich. An vielen Stellen... man kann aber auch einen partizipierenden Erzähler mit hineinnehmen, wie das bei John Sinclair zum Beispiel der Fall ist. Jetzt wird es ein bisschen gruselig. Vorsicht.
Billy, sofort
Nein,
nach Hause
halt.
Mit dir.
Das ist der falsche Beispiel.
Ich bin in Litauen, mein Mann lebt nicht mehr.
Moment. Und hätte uns der Meierling-Fall nicht derart in Atem gehalten und mit Beschlag belegt, was uns somit...
So, jetzt nochmal. Welches ist es?
John Sinclair.
John Sinclair. Oh, Beispiel. Moment jetzt.
Thema Erzähler.
Das Gegenbeispiel.
Thema Erzähler 3, dann ist es 4. Ach, John Sinclair, jetzt habe ich es. Sorry.
Was? Sieht ja komisch aus.
Die schwarzen Bewässerungstanks am Rumpf des Propellerflugzeugs entließen eine rot-braune Wolke.
Was ist das denn?
Die sich explosionsartig über den gesamten Himmel ausbreitete.
Oh Mann!
Scheiße. Was ist das?
Im Innern der Riesenwolke blitzte und donnerte es.
Was ist das denn?
Was ist das?
Was ist das?
Keine Ahnung.
Dicke, rotbraune Regentropfen klatschten den Kindern ins Gesicht.
Es regnet!
Sollte
doch erst regnen, wenn wir wieder
im
Lager sind.
Aua! 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 Aua!
Das brennt!
Hinter die Bäume! Liam, Ariane, Gavin, stellt euch hinter die Bäume! Los,
da rein! Die Ästin taumelte im Kreis. Dann konnte nichts mehr sehen. Die rotbraune Flüssigkeit brannte sich in seine Augäpfel, in seiner Haut und löste ihm das Fleisch von den Knochen.
Tolle Szene. Also auch wenn der Erzähler an bestimmten Stellen auch gedoppelt ist und Sachen erzählt, die passieren, ist das trotzdem dynamisch irgendwie so gut ineinander verschachtelt, dass einem das hier nicht so auffällt und nicht so brav nebeneinander gestellt ist, sondern einfach dynamisch. Und die Erzählerin Alexandra Lange-Bär macht das einfach fantastisch, finde ich.
Ja. Ja. Also ich hätte es, glaube ich, in meinem Podcast kritisiert als nicht so guter Erzähler. Weil ich es ja doch recht viel gedoppelt jetzt schon fand. Okay. Weil den Regen hört man, den muss ich nicht hören. Und ob der nun rot ist oder, das können ja die Figuren von mir aus noch sagen, warum ist denn der Regen rot, keine Ahnung.
Aber
da hätte ich wahrscheinlich schon wieder was zu meckern gehabt.
Aber die Alexandra Lange-Bär erzählt das.
Ja, die macht das sehr gut, das muss man sagen. Hat auch eine schöne Stimme. Ja, dann, also das waren schon mal zwei Sachen, wo man sagen kann, okay, wenn ihr Hörspiele macht, guckt, wie ihr das mit den X'en hinbekommt und überlegt euch tatsächlich, ob ihr einen Erzähler, eine Erzählerin einsetzt und wenn ja, dann setzt sie sinnvoll ein. Das weiß ich, wenn ich mit Kindern so ein Hörspiel mache, dann sage ich immer, stellt euch vor, ihr erzählt es nicht, ihr lest es nicht vor, sondern ihr seid eine Figur, die in dem Hörspiel mit drin ist und sozusagen den Zuschauer jetzt oder Zuhörer noch ein bisschen berichtet, was da jetzt noch so passiert. Aber eben aus eurer Perspektive, ihr seid halt eine Fliege, die an der Wand sitzt und da gerade zuguckt zufällig oder was auch immer, dann macht es, wenn der Erzähler, die Erzählerin eine eigene Rolle hat, dann macht es meistens auch die Sache lebendiger. Habe ich mal als Tipp bekommen von dem Hörspielregisseur, der hat sich da...
Das ist gut.
Ja, okay, gut.
Ich würde nur kurz einwerfen, ich habe das neulich...
lange nichts mehr gesagt.
Ja, stimmt. In der ARD gibt es das ja auch. Also sie produzieren ja, wie du immer auch sagst, deutlich besser. Aber ich habe neulich ein Beispiel tatsächlich gehört, wo ein Erzähler sagt, Der Regen begann ans Fenster zu klopfen. Man hört dann auch den Regen ans Fenster klopfen und die Figur sagt, oh, es fängt an zu regnen. Und das war also innerhalb von 4 Sekunden und also selbst da...
Ja, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ja, es immer das Heilige
also ist. Also es ist kein...
Ja. Man kann natürlich auch damit spielen. Man könnte natürlich auch ein ganzes Hörspiel machen, wo der Erzähler permanent das doppelt, was die Figuren sagen. Das könnte man eine schöne Satire draus machen, wenn man das richtig angeht. Das wäre natürlich auch wieder eine Möglichkeit.
Das wird in manchen Kunsthörspielen aber auch gemacht und da ist es dann als Kunst tituliert und also ich denke mir dann immer, verstehe ich nicht.
Du meinst, wenn es ein schlechtes Hörspiel ist, sagt man einfach, es ist Kunst und
ja, damit
ist es dann gesegnet.
Das hast du jetzt gesagt.
Okay, dann wir hatten jetzt, jetzt haben wir es, wir sind ziemlich gut in der Zeit. Dann hattest du jetzt noch ein paar.
Einen hätte ich noch.
Einen hättest du noch.
Den großen Aufreger letztes Jahr oder dieses Jahr oder einen der großen Aufreger.
Mal sehen,
einfach nur Publikum, hinstellen, ja.
Ob das Publikum da jetzt was hört. Ja, das ist das Beispiel Film Sherlock Holmes, neue Fälle, ne?
Genau.
Genau.
Dann Watson? Sie haben bei derlei Glücksspielen noch nie etwas gewonnen.
Weshalb ich nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit gerade heute mein Glück versuchen sollte.
So ein Unsinn. Dieser mathematische Grundsatz ließe sich nur anwenden, wenn Sie all die Jahre bei ein und demselben...
Mein Gott, Holmes, sehen Sie sich diesen Feuerball an.
Wenn mich nicht alles täuscht, stand dort das Zelt, was wir anfangs betreten haben.
Es ist eine einzige Lohe. Gute Güte. Die Hitze ist bis hierhin spürbar.
Kommen Sie. Vielleicht können wir uns irgendwie nützlich machen.
Hoffentlich waren keine Kinder in der Nähe. Schnell!
So, Frage ans Publikum. Was denkt ihr, was wir da jetzt gehört haben? Also wir haben Watson und Sherlock Holmes gehört, ja.
Wie echt war das?
Das ist nämlich genau das Ding. Also wir hören hier Christian Rode und Peter Kröger, die beide vor rund 10 Jahren, glaube ich, gestorben sind.
Aha.
Und es gab tatsächlich...
Und das ist ein aktuelles Hörspiel?
Genau, und es gab tatsächlich ganz viele Aufnahmen noch. Also die haben bis dieses Jahr noch mit alten Aufnahmen von Rode und Kröger noch immer Sherlock-Holmes-Hörspiele in rauen Mengen produziert. Also ich schätze mal, da sind auch jedes Jahr 6 bis 10 Hörspiele noch entstanden. Okay. Und dieses Hörspiel ist jetzt das erste, wo KI-generierte Stimmen zu hören sind. Also wo Rode und Kröger nicht mehr selbst gesprochen haben, sondern das quasi Stimmklons sind.
Und so viel zur Zukunft des Hörspiels, weil das kann tatsächlich, also gerade im kommerziellen Bereich, durchaus ein Zukunftsszenario sein, dass halt die Leute bei der Stange gehalten werden, weil sie diese Stimmen gewöhnt sind. Und es wäre natürlich schlecht, wenn es eine Unterbrechung gibt. Man weiß ja, wie bei den Simpsons immer der Aufschrei war, wenn neuer Homer Simpson war, als damals die Dings gestorben ist,
Volkmann.
Volkmann, genau, als dann plötzlich es hieß, jetzt macht das
Anke Engelke.
Da ein Riesenaufschrei und mit KI ist es natürlich möglich, dass ein Sprecher sein 1000 Jahre eine Rolle spricht, eine Sprecherin.
Es ist halt an vielen Stellen problematisch, sage ich jetzt mal. Ne? Also,
weil sie reagieren ja auf diesen Feuerball. Oh, es ist heiß. Jetzt müssten wir mal hingehen. Ja, hoffentlich. Also
es ist absolut erstaunlich, was die Technik möglich macht. Also das ist wirklich absolut irre, finde ich. Aber gleichzeitig ist es halt trotzdem nicht so authentisch und lebhaft, weil diese Serie, als die beiden noch gelebt haben, halt auch hauptsächlich davon gelebt hat, von dem Zusammenspiel der beiden. Die waren nicht geixt, die hocken sich gegenüber und haben rumgefloskelt, wie nennt man das, rumgescherzt, rumgealbert, haben gegessen teilweise bei der Aufnahme, was uns auch immer oft zu viel war, aber also... Hier ist halt das krasse Gegenbeispiel dafür, das ist halt schon ein bisschen leblos, blutarm.
Und das ist dann natürlich die Gefahr, dass wenn man dann so die Hörspiele produziert... Dass
und gruselig ist es. Also ich finde das gruselig, da quasi tote Stimmen zu hören. Ich weiß nicht.
Ja. Mit dem Wissen, okay, das können wir gerne machen.
Ein weiteres Mal beschleunigte Glenda ihren Schritt und schwor sich insgeheim, nie...
Watson, Sie haben bei derlei Glücksspielen noch nie etwas gewonnen.
Weshalb ich nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit gerade heute mein Glück versuchen sollte.
So ein Unsinn. Dieser mathematische Grundsatz ließe sich nur anwenden, wenn Sie all die Jahre bei ein und demselben...
Mein Gott, Holmes, sehen Sie sich diesen Feuerball an.
Wenn mich nicht alles täuscht, stand dort das Zelt, was wir anfangs betreten haben.
Es ist eine einzige Lohe. Gute Güte. Die Hitze ist bis hierhin spürbar.
Kommen Sie, vielleicht können wir uns irgendwie nützlich machen.
Hoffentlich waren keine Kinder in der Nähe. Schnell!
Also es ist jetzt nicht tot, ist es nicht, aber es ist, ich glaube, ihr wisst es natürlich auch besser, weil Sie natürlich die Originale alle kennen und wissen, wie die sonst spielen. Ja, es ist...
Halt nebeneinander, ne?
Ja,
es ist auch wieder dieses,
so ein Vorbei. Nebeneinander. Also, oder wie war es bei euch jetzt? Ja. Ja, also es wurde gesagt, es ist emotional nicht glaub. Ach ja, da kommt ein Mikrofon. Ah, haha, wunderbar.
Meiner Meinung nach ist es emotional nicht glaubhaft.
Ja.
Also irgendwie, ich weiß nicht, wie die Originale vor 10 Jahren waren, aber das ist eben trotzdem noch in gewisser Weise vorgelesen halt. Also oder von einem Text quasi nach.
Ja, also als ob jemand, der gut vorlesen kann.
Jemand, der sehr gut vorlesen
ja.
kann, aber eben, das ist irgendwie nicht sehr glaubhaft.
Ohne Leben drin, ja.
So. Wie funktioniert das denn? Also frag ich mich. Also
man kann bei 11 Labs, kannst du dich anmelden, gibt es hier...
Und kannst da du das gibt man ein... dann ein, sehr aufgeregt,
ja. den ja, Satz. Ja, genau, du kannst vorher so eine kleine Regieanweisung angeben, wie er es vorlesen soll, und dann liest er das so vor. Du klonst vorher die Stimme und dann kannst du das so machen. Also für Hörbücher macht es sich manchmal ganz gut. Gerade wenn dir jetzt der Autor das selber vorlesen will, aber furchtbar nuschelt, dann nimmst du den halt auf und klonst den und dann kann er halt mit seiner Stimme vorlesen, ohne dass er...
Wir haben es jetzt nicht als Beispiel da, aber du hattest ja auch schon gehört, Mötterli von Hermann Bohlen ist eine Neuproduktion des Schweizer Rundfunks und da ist Bettina Kurt einmal im Hörspiel als als Sprecherin drin, selbst, aber auch ihre geklonte Stimme wird am Schluss nochmal eingespielt. Da ist sie allerdings, soll es auch vom Band sein, also es soll auch so gedacht sein, dass sie nicht live als Sprecherin da ist, sondern vom Band kommt. Und da ist es nicht hörbar, fand ich. Also mir wäre es nicht aufgefallen, dass es einmal die echte Bettina Kurt ist, die spricht, und einmal die geklonte Stimme. Also es ist echt schon, man kann schon ganz verdammt viel damit machen und das auch richtig gut machen. Ja.
Ja. Also man muss es halt gut machen. Vielleicht ist das die Quintessenz, wenn es halt nur darum geht, schnell die Stimmen zu produzieren, dann ist es wahrscheinlich nicht so.
Ja, aber also ich habe halt ein Problem damit, dass ich weiß, dass die beiden Sprecher schon seit langem tot sind und dann höre ich die Stimme aus dem Grab irgendwie. Ich weiß nicht. Also mich schauert es da und mich gruselt es da. Da denke ich mir doch, besetzt das doch einfach neu, bitte.
Dann habe ich eine Frage an Diana. Wie war denn das jetzt bei der Teilnahme an dem Adventskalender? Wie ist denn da deine individuelle Einschätzung, so die Männer-Frauen-Quote, ist es gleichmäßig oder?
Naja, also wenn wir halt, ich gucke so auf meine angeklebten Post-its und dadurch, dass tatsächlich 7 Hörspiele davon von mir sind,
ja.
Und ich dann sozusagen auch das Hub Leipzig und sowohl auch bei Radio Loro, wo wir ja auch mehrere Hörspiele übernommen haben, nur mit Frauen zu tun hatte, würde ich sagen, dass es hier tatsächlich ein Frauenüberhang ist. Mhm. Ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht typisch ist.
Also es scheint so eine Grenze zu geben. Ich würde sagen, in der kommerziellen Bereich ist absolut die Männerdomäne.
Ja.
Während im Radio, also selbst also im Westdeutschland, im Ostdeutschland sowieso, DDR und so, aber im Westdeutschland schon in den 50er, also in den 50er, doch 50er, ja, 60er, schon die ersten weiblichen Regisseurinnen am Werk waren, was im Fernsehen unvorstellbar gewesen wäre, war beim Radio durchaus Usus. Das heißt, das war von Anfang an oder schon sehr früh eine relativ starke Frauendomäne oder waren ziemlich viele Frauen da, während in der kommerziellen Szene, auch wenn ihr jetzt sagt, eure Hörerreaktionen und so sind eigentlich immer nur Männer, die dann so mitdiskutieren und sagen, jo, stimmt immer nicht.
Darf ich da kurz noch mit einhaken? Also es ist ja auch so, das hat man tatsächlich nicht nur bei den Hörspielen, sondern auch bei den Musikkritikern, dass da vor allem Männer mit Männern reden. Also vielleicht ist das ja so ein, keine Ahnung, also Männer tun sich ja schneller sozusagen damit, eine Meinung zu äußern. Wo Frauen halt dann dieses Typische haben, ich denke da nochmal drüber nach, sage ich das jetzt wirklich.
Ja.
Also habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen auch schon mal drüber nachgedacht.
Ist auch definitiv so, glaube ich.
Also ich glaube auch, ja.
Darum sitzen ja auch drei Männer oben.
Ja, aber es ist schon auffallend. Also das Hörspiel im Rundfunk ist mittlerweile, also da gibt es nur noch ganz wenig Männer, die da dabei sind und ganz viel. Also gerade die Redaktion, Dramaturgie und sowas ist sehr stark in weiblicher Hand, was auch, finde ich, dem Hörspiel richtig gut tut. Und bei den kommerziellen Hörspielen, da ist es. Da sind viele, die auch aus diesem Kassettenkinder-Genre kamen, dann auch sich dann zum Hörspiel machen berufen fühlten, die dann da über die Schiene kommen. Und das ist halt so ein, oftmals auch so Nerdstoffe, die dann halt irgendwie doch eher männlich besetzt sind.
Ja, interessante Sache, die man da so erfahren kann über die Sexualität des Hörspiels.
So. Geht aber auch im Podcast weiter. Also selbst wir als Podcast werden hauptsächlich von Männern, also Aufruf auf die Frauen, viel mehr Orcast hören, das wäre wichtig.
Ja, genau. Bitte. Bitte. Ja, auch beim Hörspielkritiker, ich bekomme, also wenn es Zuhörer sind, dann sind es eigentlich immer Männer. Wenn es Frauen sind, dann ist es tatsächlich eher das Radio oder die Redaktion, die das produziert hat, die sich dann bedankt für meine Kritik. Oder auch nicht. Geschimpft hat bisher noch keiner. Dann wollte ich jetzt einfach mal, weil wir auch gesagt haben, wir machen so einen kleinen Rückblick auf das Hörspieljahr 2024 und da habe ich gedacht, das machen wir jetzt einfach ganz individuell, dass wir einfach mal sagen, okay, das waren jetzt unsere Top 3. Das ist jetzt nicht so, ja, das ist jetzt nicht absolut, aber wir haben uns jetzt einfach jeder für sich mal überlegt, welche Hörspiele oder Hörspielserien wir so richtig, richtig gut fanden. Wer möchte anfangen?
Ich fange gleich an, dann habe ich es hinter mir.
Schlimm, ne?
Ich habe keine Flop 3.
Top 3 wollen wir erst
machen. Wir wollten erst mit den Top 3 anfangen.
Okay. Ja, erst mit dem guten und dann.
Ich habe auch keine Top 3. Ich habe eine Riesenliste.
Sagen wir mal so, hier sind jetzt Hörspielinteressierte. Welche drei würdest du auf jeden Fall sagen? Ja, bitte hört die
gemein,
an.
Das ist gemein. Das wären eigentlich erstmal zwei Podcasts tatsächlich. Und zwar der wundervolle Podcast Das war morgen des SWRs, wo Zukunftshörspiele aus der Vergangenheit wieder in den Podcast gehievt werden, weil der SWR so eine sehr starke Science-Fiction-Tradition hatte und da ganz tolle Science-Fiction-Hörspiele hat produzieren lassen von den 60ern bis in die 90er rein. Also da ist richtig viel Futter da. Gibt auch schon, Olaf, hilf mir, wie viele Folgen?
75, 76, sowas in dem Dreh, ja.
Also es gibt viele Hörspiele dort zu hören und eigentlich, wenn ich drüber gucke, ich hatte eigentlich noch keines, wo ich zumindest nicht unterhalten wurde, weil da so tolle Schrullen auch drin sind, einfach Sachen, die man sonst nicht mehr zu hören bekommt. Also das ein ganz dicker Tipp, auch
und
die beiden.
Und schön, achso, entschuldige.
Du wolltest jetzt gerade sagen, Akimira und zwei Podcasterinnen, die das Ganze betreuen, die das ganz, ganz toll machen und auch weniger übers Hörspielerische dann immer reden, sondern da geht es dann mehr um die Science-Fiction und um Zeitgeist und sowas. Also ganz, ganz spannend, ganz, ganz toll.
Also sie ordnen das Hörspiel nochmal sehr schön ein und die Inhalte, die da drin vorkommen. Also wirklich sehr, sehr zu empfehlen.
Ganz Bombe, ja. Der andere ist Grauen, der wundervolle Grauen-Podcast des SRFs, die Schweizer.
Klingt super, wundervolle Grauen-Podcast.
Er heißt nur Grauen. Das sind kleine, fiese, gemeine, meist so um die 20-minütige Gruselhörspiele. Und das sind dann mal wirklich Gruselhörspiele, bei denen man sich auch wirklich gruseln kann. Es geht letztlich um vier Freunde, die vor dem Lagerfeuer hocken, immer wenn es Vollmond wird und sich Gruselgeschichten erzählen. Und das sind meistens Geschichten, die sie selber erlebt haben. Und da ist die fünfte Staffel jetzt zu Halloween rausgekommen und neu war, sonst war es immer zum Vollmond kam die neue Folge. Jetzt haben sie am Stück tatsächlich alle fünf Folgen rausgehauen. Alle hörenswert, ganz grandios. Also kann ich nur absolut wärmstens empfehlen. Ein bisschen ein Faible fürs Schweizerdütsche sollte man mitbringen, aber man kann sich reinhören, das funktioniert ganz gut. Darf ich jetzt meine Top 3 sagen oder waren das jetzt schon zwei?
Es waren schon zwei, du darfst nur noch Mist, eins.
Okay. Nee. Dann lasse ich den Rest. Der Rest kommt eh von meiner Seite wahrscheinlich. Dann mache ich doch noch den Radiotatort. Der Radiotatort hat ein erstaunlich gutes Jahr gehabt. Wir meckern sehr viel über den Radiotatort, aber umso schöner ist, wenn da mal gute Folgen rauskommen. Der ist immer okay, klar, aber dann gibt es wirklich manchmal so Perlen wie Bomber dieses Jahr. Bomber war absolut faszinierend. Was ist das? Das war quasi eine Endzeitgeschichte, die da vonstatten gegangen ist, mit so einer Alters-WG. Ganz schrullige Geschichte, so komplett ohne Scheuklappen inszeniert und voll durchgezogen und ultra unterhaltsam, kann ich nur wärmstens empfehlen.
Nicht zu verwechseln, es gibt auch so einen Tatort, wo die die Tatort-Tonspur nehmen und die als Hörspiel senden. Das ist es nicht. Es ist wirklich ein richtig eigenes, ständiges Hörspiel-Serie, der Radiotatort. Ja. Genau, und jetzt machen wir weiter mit Olaf.
Jetzt muss ich die Reste, die ja, du mach jetzt mal bitte nicht nennen durfst. Ich hoffe, dass ich die da jetzt dabei habe. Ja, also bei mir ist es auch schwierig, mich auf drei zu beschränken. Ich habe es dann einfach mal jetzt gemacht, obwohl es mehrere sind, die tatsächlich ums Podium bei mir rumtouren. Und ich könnte jetzt auch keine Reihenfolge bei denen nennen. Ich würde einfach mal anfangen, wie sie gesendet wurden. Es fing an dieses Jahr tatsächlich mit der zweiten Staffel von Greuel. Das ist eine Staffel beziehungsweise eine Serie von Edgar Lindscheid und Stuart Kummer, die das inszeniert haben und das eine ja schon deutlich an erfolgreiche Formate bei Fernsehformate, Netflix-Formate angelehnt ist. Also da hat man sich dann doch, ja ich will nicht sagen Inspiration geholt, aber so in der Art, wie man erzählt, ist man da schon ziemlich dicht dabei und dadurch ist das auch... Ja, das Genre ist, also man lehnt sich, beziehungsweise Genre ist Fantasy und man lehnt sich so ein bisschen an Game of Thrones an. Also da ist man schon so ein bisschen dabei, aber es ist ganz eigenständig und hat einen ganz eigenständigen Klang und es ist toll erzählt. Also gerade die zweite Staffel macht das nochmal richtig rund. Die erste Staffel hatte so ganz viele Fäden aufgemacht und man hat gedacht, wie werden die wohl zu Ende bringen? Und das gelingt in der zweiten Staffel erstaunlich gut. Und,
besser als bei Game of Thrones.
Auf jeden Fall. Und das fand ich wirklich ganz großes Kino. In dem Fall sage ich dann mal wirklich Kino, obwohl es Radio ist. Und ich den Begriff eigentlich da immer gern vermeide. Aber da trifft er dann halt wirklich. Und ja, das war dann tatsächlich zum Einstieg wirklich tolles Ding. Dann ging es tatsächlich mit einem Stück weiter mit einer Romanbearbeitung von Benedict Wells' Roman Heartland, den Leonard Koppelmann in einem 13-teiligen Podcast-Hörspielformat inszeniert hat. Und das ist eine wunderbare Coming-of-Age-Geschichte, die erdacht ist. Die also Benedict Wells ist Schweizer, wenn ich das, oder ist er Deutscher? Ich weiß es gar nicht.
Ist Deutscher.
Ja. Und hat also quasi eine Geschichte des Erwachsenwerdens in Amerika erzählt und hat das, beziehungsweise Leonard Koppelmann hat das mit ganz viel zeitgenössischer Musik der 80er Jahre ja, inszeniert und das ist wirklich wunderbar. Das ist eine ganz tolle Sprache, es ist eine ganz tolle, einfühlsame Geschichte und ganz toll erzählt von den Sprechern. Und das war dann auch so eins der dicken Highlights und der dicken Überraschungen, dass es gelingt, so einen Roman so toll ins Hörspiel zu transportieren.
Ich habe auch den Roman gelesen und das Hörspiel, die Serie ist wirklich so verdammt nah dran. Also man kann sich tatsächlich, wenn man die Hörspielserie gehört hat, muss man das Buch jetzt nicht mehr unbedingt lesen, weil es so echt so gut umgesetzt ist.
Eins der wenigen Hörspiele, das war ja ganz schön lang, wo ich danach gedacht habe, das will ich nochmal hören, weil es so schön war.
Ja, und zu guter Letzt habe ich, seit einigen Jahren gibt es Josef Bolz im Hörspielbereich, der verschiedene Hörspiele jetzt gemacht hat und jetzt sein drittes vorgelegt hat, sein drittes und diesmal für den WDR. Dort wurde es inszeniert und es heißt Running Backwards und erzählt eine Geschichte rückwärts, wie der Titel schon vermuten lässt. Und die Protagonistin wird jeden Tag wach und immer am Tag davor. Richtig rum? Ja, genau. Also es beginnt sonntags und arbeitet sich die Woche vor und man weiß als Hörer nicht so genau, worauf es hinausläuft. Man merkt, dass da ein einschneidendes Ereignis gab, was dort stattfand und sie zu bewältigen hat. Und es ist Das Tolle an dem Stück fand ich insbesondere, wie gut es gelingt, diese Zeitebenen so zu transportieren, dass sie nachvollziehbar sind für den Hörer. Also das ist wirklich sehr komplex, sehr kompliziert eigentlich, aber es gelingt einfach sehr gut, das so einzubinden, dass man immer weiß, wo ist man gerade. Und vor allen Dingen ist es so eingebunden, dass es nicht aufgesetzt wird. Also die Protagonisten unterhalten sich und da fällt dann immer mal der Wochentag oder irgendwie die Zeit und es wird immer erklärt, ohne dass es, es merkt er, ja, okay, jetzt muss die das jetzt wieder sagen, damit es irgendwie verständlich wird. Nee, das ist nie so gewesen und die Story ist total durchdacht und ich finde das tatsächlich Bolz mittlerweile bestes Hörspiel, obwohl ich die anderen auch grandios fanden, ja. Immer bei mir auf dem ersten.
Also die sind immer so ein bisschen schräg und nicht verständlich, aber dann versteht man sie doch. Und gerade hier bei dem Running Backwards, die kleine Schwester, die ist so herrlich. Das ist so eine schöne Figur, also die will man selber als kleine Schwester haben. Schönen Gruß an meine Schwester.
Ja, war jetzt leider alles ARD Audiothek, also kann man alles hören.
Genau.
Das ist das Gute
daran. Meine kann man auch in der ARD Audiothek hören, und zwar Rabenkinder. Das ist ein zweiteiliges Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Grit Poppe. Und das spielt, das beginnt 1989 an dem Tag, als die Mauer fällt. Und das spielt in einem geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau. Das ist der Start. Der wird jetzt gerade aufgelöst, weil in diesem Jugendwerkhof, das waren ja so sozusagen Gefängnisse für Jugendliche und Kinder in der DDR. Also diese Vibes, die spürt man auch. Und die Grit Poppe hatte auch ganz viel recherchiert. Also das ist jetzt nicht einfach nur böse DDR, sondern nein, das ist wirklich... Das, was die da schildert, ist da auch passiert, aber es wird eben nicht so mit erhobenen Zeigefinger geschildert, sondern es ist einfach in der Geschichte, in den Figuren drin, die da handeln. Also es sind drei Jugendliche und der Direktor des Jugendwerkhofes hat sich anscheinend selbst umgebracht, aber die Polizistin glaubt das nicht so ganz, wird dann aber abgerufen, weil die Stasi sich einmischt, und dann ein Jahr später klärt sie den Fall dann doch auf, und es ist sehr, sehr zu empfehlen, weil man kriegt so Zeitgeschichte mit, man hat einen spannenden Krimi und wie gesagt, die Zeitgeschichte ist eben ohne so erhobenen Zeigefinger, sondern man kriegt das einfach mit und kriegt dann auch nochmal mit, oh Gott, was hat dieses Land teilweise mit den Menschen, mit den Jugendlichen angerichtet, mit vielleicht einem guten Hintergedanken, aber was ist denn, wie pervertiert ist das geworden? Also hat mich echt mitgenommen, aber es ist ein ganz tolles Hörspiel. Dann auch die Hörspielserie Cheap Dreams, also billige Träume. Und Cheap Dreams hat eine geniale Grundidee, und zwar kann man da bei einem Start-up Sachen, also alles bestellen, ob du einen Ferrari bestellen willst oder ein Radio oder was auch immer, kannst du alles bestellen, kriegst alles für 50% billiger, alles, garantiert, aber du weißt nicht, wann es kommt. Das heißt, es kann morgen kommen, es kann in einer Woche kommen, es kann einen Monat kommen, es kann aber auch nie kommen. Und die Leute fahren da total drauf ab, weil irgendwelche YouTuber dann sagen, oh ja, ich habe es heute bekommen, heute ist mein Paket gekommen, heute habe ich die Bestellung bekommen. Und dann entstehen da so richtige Battles und so, wer es jetzt mal bekommt oder wer nicht. Und da ist eine Podcasterin, die versucht eben herauszufinden, was hinter diesen Unternehmen steckt, wie die das machen und ob das ehrlich ist oder eine Betrugsmasche. Und dabei denkt man dann, naja, das ist halt so eine typische so Aufklärer-Story, eine Zeitungsjournalistin versucht irgendwas rauszufinden oder Podcasterin. Aber dann merkt man irgendwie, nee, das geht gar nicht darum, es geht um was anderes, es geht irgendwie um sie. Und dann dreht sich die Geschichte und es ist so ein, wie man so schön sagt, so eine Mindfuck-Geschichte. Und es ist wirklich echt spannend, es ist auch teilweise sehr lustig. Also es gibt so satirische Sachen da drin, da unterhält die sich dann mit der Sekretärin und das ist teilweise so absurd, was die Sekretärin dann sagt, aber einfach mal wirklich reinhören, ist es wirklich gut gemacht und ist es halt nicht so billig, sondern es hat eben diesen schönen Mindfuck-Charakter und es geht auch so in die Psyche rein. Wir haben noch 4 Minuten, okay, dann mein letzter Tipp ist tatsächlich kein Hörspiel, sondern eine szenische Lesung, und zwar Die Rassistin von Jana Scherer, ist ein Roman, und die hat einen wunderbaren Humor, ich finde, die hat einen klassisch schwarzen Humor, und in diesem Buch, was von 7 Leuten gelesen wird, also es ist auch sehr abwechslungsreich inszeniert, die Lesung, es ist herrlich. Es gibt eine Professorin, die in einer Vorlesung glaubt, eine rassistische Bemerkung gemacht zu haben. Und eigentlich geht es nur darum, wie sie dann sich die ganze Zeit darüber Gedanken macht, was das jetzt gewesen sein könnte, weil sie ist sich nicht ganz sicher, aber dann ist sie sich doch sicher, aber nee, das kann sie eigentlich nicht gewesen. Und die ganze Zeit und dieses ganze Thema Rassismus, Alltagsrassismus wird da so behandelt, aber auf so eine ganz, ganz kluge Art und Weise und dabei auch noch sehr witzig. Das heißt, es ist sehr, sehr hörenswert, und was ich schon bei dem Rabenkinder gesagt habe, eben so ein bisschen Aufklärung ohne den erhobenen Zeigefinger. Und das finde ich immer gut. Und das sind so meine drei Highlights dieses Jahres gewesen. Dann wollten wir eigentlich noch unsere Flops, wo wir sagen, das war richtig scheiße. Aber wir haben jetzt nur noch 3 Minuten. Sag einen Flop.
Das kennt kein Mensch. Lenny Hunter ist eine Serie, die dieses Jahr gestartet ist. Das Label weiß ich schon gar nicht mehr. Ich habe mit meinem Kind 8 Jahre alt, liebe Grüße, nein, nicht mehr, muss schon im Bett sein, dieses Stück gehört, nachdem wir was Gutes gehört haben. Und mein Kind saß mit einem dicken Fragezeichen vor diesem Stück, ebenso wie ich. Und ich habe nur noch mit dem Kopf geschüttelt und mir gedacht, wer hat sich diese Geschichte ausgedacht? Es geht um Tiere, die auf eine Abenteuermission geschickt werden, unterwegs. Man kennt jede Szene, die man dort hört, hat man in zigfacher Ausfertigung, in 500 Filmen. Also man hat, alles ist bekannt, was man da hört.
Okay,
alles gut. Ist leblos und ja,
scheiße.
Nicht schön.
Lenny Hunter, scheiße.
Na, ja, ja. Finde ich.
Nicht so gut.
Nein, ich würde es allgemein fassen. Also wir haben ja schon, also die Qualität bei kommerziellen Produktionen haben wir ja schon bemängelt. Dann würde ich da noch drüber setzen, ist Sherlock Holmes einfach viel zu viel. Und es gibt mittlerweile, ich weiß es nicht, 20, 25 Sherlock Holmes Serien. Es gibt Sherlock Holmes Mysteries, die eigentlich das Sherlock Holmes Universum ganz auf den Kopf drehen, weil Sherlock Holmes lebt eigentlich davon, dass alles real ist, dass alles nachvollziehbar ist. Und dann gibt es eine Mystery-Serie, die das vollkommen konterkariert und das überhaupt keinen Sinn macht. Es gibt Sherlock Holmes Legends, es gibt Sherlock Holmes Legends Untold, es gibt Holmes und Watson, es gibt den jungen Sherlock Holmes. Mittlerweile gibt es sogar den ganz kleinen Sherlock Holmes, der das Abenteuer Sherlock Holmes und der erste Schultag erlebt. Also es ist, ich warte auf Sherlock Holmes im Weltall und fliegt zum Mond. Ja. Das werden wir jetzt auch noch erleben. Und Sherlock Holmes und der kleine Elefant fliegt mit der Hexe Bibi durch die Welt. Auch das werden wir noch bekommen. Und das ist mein Flop, beziehungsweise da möchte ich gerne deutlich weniger von.
Genau, und ich habe jetzt noch 20 Sekunden und das sage ich. Mein Flop war in 5 Tagen Mord. Das ist eigentlich ein Podcast, wo es darum geht, wie man mit einer KI ein Hörspiel macht. Das ist alles interessant. Also wie die Leute erzählen, wie sie eben dieses Hörspiel machen, das ist alles sehr interessant. Das Hörspiel, was am Ende rauskommt, ist totlangweilig. Deswegen ist es mein Flop. Aber die Serie dazu, wie es entstanden ist, ist super. Tschüss. Ja, das war jetzt ein bisschen ein abruptes Ende, aber es war tatsächlich eine Punktlandung. Das heißt, wir waren exakt 21 Uhr fertig. Wir haben ja von 20 bis 21 Uhr gemacht und mit dem Tschüss war es 21 Uhr, damit dann die Singer-Songwriterin, die nach uns kam, dann natürlich auch ihre entsprechende Sendezeit bekommen konnte. Deswegen wollte ich dann ganz pünktlich Schluss machen. Ja, das war unsere Diskussionsrunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Sache und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Das ist dann schon der 2. Advent, jawohl, der 7. Dezember. Und da werde ich endlich das Hörspiel besprechen, was ich schon die ganze Zeit geliebt habe anzuhören. Und zwar Den Hund begraben von Dunja Arnassus und, wenn ich es noch schaffe, auch noch Der Mann, der Hunde liebte. Das heißt, es wird dann eine richtig hündische Sendung nächstes Mal. Bis dahin, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.